Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Heute wieder gemeinsam mit Christian Kamlott. Tag, Christian.
Hallo, Henrik.
Im Moment ist ja das Thema Schulden in aller Munde. Ne? Also, die Bundesregierung hat sich jetzt ja sortiert und sortiert sich weiter. Aber vielleicht sollten wir mal beide zusammen einen Schritt zurück machen, vor allem du jetzt als Prof für Finanzwesen, und mal diskutieren, ganz grundlegend, was sind eigentlich Schulden, Privatschulden, unternehmerische Schulden, aber auch Staatsschulden? Gibt es gute Schulden, gibt es schlechte Schulden? Sollten wir Schulden machen? Mal so eine, ja, ich will nicht sagen Grundlagenvorlesung, aber mal so ein Rundumblick, was Schulden sind.
Oder? Also du meinst, wir gehen jetzt mal ins erste Semester oder so zurück.
Genau, erstes Semester, Grundlagenvorlesung Betriebswirtschaft, Schulden. So, und jetzt du. Herr Professor, bitte lesen Sie vor.
Ja, also du hast ja eben nach schlechten oder guten Schulden gefragt. Ich glaube, das gibt's nicht. Schulden bedeutet ja erstmal, ich leihe mir Geld von jemandem und dieses Geld muss ich irgendwann zurückzahlen. Ich muss diesen Kredit, den ich dann eingehe, den muss ich tilgen und ich muss eine Gebühr, wenn ich das so formulieren kann, zahlen, dass ich das Geld sozusagen ausgeliehen bekomme. Der mir das Geld überlässt, der verzichtet ja darauf, sein Geld jetzt zu verwenden. Und diesen Verzicht, den lässt er sich bezahlen.
Okay.
Er sagt, okay, ich habe 100 Euro, die gebe ich dir jetzt, Henrik, aber dann kann ich mir nichts kaufen für 100 Euro. Das ist für mich ein Schmerz. Dafür musst du mich kompensieren. Und das ist der Zins. Das heißt, ich leihe mir Geld und irgendwann muss ich dieses Geld zurückzahlen. Das heißt, ich muss in meiner individuellen Planung sicherstellen, dass ich in der Lage bin, mit dem Projekt, was ich mit dem Geld vorhabe, ich nenne es jetzt einfach mal Projekt, ich habe ja irgendeine Idee, was ich damit mache, das muss ich irgendwann wieder zurückgeben und ich muss dich auch noch dafür bezahlen, dass du mir dieses Geld leihst. Ich muss dir etwas mehr zurückgeben, als ich mir von dir geliehen habe, weil das hat einen Preis, den Zins. Das heißt, ich muss vorher sorgfältig überlegen, wie plane ich dieses Projekt, was mache ich damit? Und vielleicht bist du auch schon irgendwann in der Fußgängerzone schon mal über irgend so einen Aufsteller gestolpert, wo dann draufsteht, jetzt ganz schnell unkompliziert Kredit für nächsten Urlaub oder so.
Ja.
Und da gibt's ganz viel Kleingedrucktes, die Zinsen sind dann irre hoch, da kannst du dir Geld leihen, um damit in den Urlaub zu fahren, wenn du dir das gerade nicht leisten kannst.
Ja.
Da sage ich, wahrscheinlich kein gutes Projekt.
Ja.
Weil du konsumierst das Geld einfach. Du leihst dir da 5.000 Euro und die haust du dann in irgendeinem Hotel raus, dann bist du 5.000 Euro ärmer, aber du hast ja dann gar keine Möglichkeit mehr, aus dieser Erfahrung, die du im Urlaub gewonnen hast, wieder 5.000 Euro plus die Zinsen, die dafür anfallen, zu schöpfen. Ich meine, vielleicht bist du dann so erholt, dass du danach wesentlich effizienter arbeiten kannst und eine krasse Gehaltserhöhung bekommst. Aber das ist, glaube ich, jetzt ein bisschen an den Haaren herbeigezogen.
Ja.
Sehr viel einfacher ist es natürlich, wenn du sagst, okay, ich habe eine ganz tolle unternehmerische Idee, aber ich habe gerade kein eigenes Geld, um dieses Projekt zu realisieren. Ich will eine Dienstleistung erbringen, ich will, was weiß ich, Pakete ausfahren, aber ich habe leider, weil das ist eine tolle Marktlücke, die ich entdeckt habe, oder was weiß ich, du willst Uber-Services in deinem Kaff anbieten. Da gibt's noch niemanden, brauchst halt nur ein Auto, damit du Uber-Service anbieten kannst und das Geld für das Auto hast du gerade auch nicht liegen, sagst du, okay, dann leihe ich mir das Geld und durch die Marge, die du damit verdienst, die Leute von A nach B zu fahren, kannst du genug Geld mit diesem Auto verdienen, um erstens den Kredit, den du dafür aufgenommen hast, zu tilgen und auch die Zinsen zu zahlen. Dann ist es vielleicht ein gutes Projekt. Wenn du vorher dich intensiv mit dem Markt beschäftigt hast und rausgefunden hast, oh, hier gibt's wahrscheinlich viel Nachfrage, das ist echt eine Lücke, da ist ein großer Bedarf auf dem Markt und weil der Bedarf groß ist und das Angebot klein ist, gibt es vielleicht auch ein attraktives Margenverhältnis und du kannst damit richtig Geld verdienen. Dann ist es bestimmt ein Projekt, für das du jemanden begeistern kannst, der dir dafür Geld leiht. Vielleicht ist das dein Kumpel, vielleicht ist es aber auch die Sparkasse und vielleicht ist es auch irgendeiner, ein Business Angel oder was auch immer, der zu viel Geld hat, das er gerade gar nicht ausgeben kann oder möchte und sagt, wunderbar, das lege ich in so ein Projekt mit dem Tehesen an. Ja. Dann sind das, glaube ich, dieses Beispiel ist wahrscheinlich dann eher ein guter Kredit im Vergleich zu dem Kredit, den man im Urlaub ausgibt, was dann womöglich aus einer konservativen Betrachtung heraus eher ein schlechter Kredit wäre. Und das ist eigentlich, diese Beispiele kannst du auf alles übertragen, sowohl auf den privaten Bereich, du willst dir vielleicht eine Eigentumswohnung kaufen und dann rechnest du einfach aus, okay, ist es jetzt eine gute Investition, weil erstens ersparst du dir damit die Miete, die du an jemanden bezahlst, der in Klammern übrigens genau die gleiche Überlegung hatte und mit dir die Marge verdienen wollte, wie du mit dem Uber-Auto und dir die Wohnung vermietete. Also sagst du, das kann ich mir sparen. Ich erspare meine Miete und vielleicht, wenn ich die Wohnung günstig bekomme oder vielleicht ist es auch eine gebrauchte Wohnung, die gerade keinen guten Preis hat, weil sie noch ein bisschen renoviert werden muss, aber du kannst vielleicht einiges selber machen oder hast gute Bezugskonditionen oder der andere muss die, weil er Druck hat, relativ schnell verkaufen, vielleicht zieht er um, vielleicht ist es ein Scheidungsfall, keine Ahnung, da gibt es ja 1000 Situationen. Das heißt, vielleicht rechnest du dir neben der ersparten Miete auch noch einen Kursgewinn auf die Eigentumswohnung drauf und sagst, okay, die kaufe ich jetzt für 200.000 Euro, aber wahrscheinlich, weil das Stadtviertel gerade attraktiver wird, weil ich sie aufhübsche oder was auch immer, weil die Stadt generell wächst, kann ich die dann in 5 Jahren, wenn ich geheiratet habe und 2 kleine Kinder habe und dann ein Haus will und nicht mehr in einer Wohnung wohnen will, kann ich die vielleicht für 250 oder für 300 weiterverkaufen. Dann ist es auch eine gute Investition. Du überprüfst halt immer das Profil deines Projektes. Ist dieses Projekt geeignet, irgendwann die Schulden, die du eingehst, auch zurückzuzahlen? Das machst du privat. Das machst du genauso. Keinen Unterschied, auch als Firma. Das heißt, du expandierst, du hast gute Produkte, du agierst auf einem guten Markt und du musst deine Kapazitäten erweitern, musst eine Halle bauen und da musst du vielleicht Maschinen reinstellen oder Lagerregale, was auch immer. Dann rechnest du dir das aus, machst einen kleinen Businessplan, so würde man das nennen. Wie hoch ist das Marktvolumen, was für Preise, was für Aufwendungen hast du, mit denen du rechnen musst. Und da kannst du dir ja ausrechnen, reicht der Cashflow, den ich mit der erweiterten Lagerhalle und meinen Dienstleistungen oder Produkten, die ich da drin erstelle, reicht das, um den Preis, den diese Investition kostet, irgendwie in der Zukunft zu alimentieren. Und das wird sich im Zweifelsfall auch deine Bank angucken, die dir den Kredit nur einräumt, wenn sie sieht, dass das langfristig funktioniert. Weil ansonsten gibt es einen Kreditausschuss und dann sagt der, nee, das wird so leider nichts. Ja? Ja. Ist übrigens ganz interessant, bei Banken entscheidet das nicht, in der Regel oder nicht nur der Bearbeiter, mit dem du redest und dem du dein Projekt vorstellst, der dich halt kennt als Firmenkundenbetreuer, sondern der reicht dein Projekt an einen Kollegen im Hintergrund nach, den du im Zweifelsfall auch gar nicht kennst, der dich auch nicht kennt, sondern der ganz neutral nur dein Projekt beurteilen soll und sozusagen so einen Drittvergleich machen soll. Das müssen Banken inzwischen machen und das ist auch richtig und wichtig, damit nicht du mit deinem Buddy, der da der Firmenkundenbetreuer ist, da irgendwas ausbaldoberst und die Bank am Ende des Tages in ein Projekt, was vielleicht ein bisschen sehr sportlich gerechnet war, wird. Okay. Und das ist bei einem Staat genauso. Ein Staat würde auch sagen, okay, ich kann Schulden aufnehmen, aber die Schulden, die ich aufnehme, die stecke ich mal am besten in Projekte rein, die zukünftig in der Lage sind, irgendwie Überschüsse, in unserem Beispiel sind das ja bei einem Staat wahrscheinlich Steuereinnahmen und Wachstum und so weiter zu generieren, die dann geeignet sind, die Schulden zurückzuzahlen. Weil wenn der Staat Schulden macht, das hat mich im Übrigen neulich ein älterer Mann aus meinem Privatumfeld gefragt, der hat gesagt, Christian, du musst mir das jetzt mal erklären. Der liest das jetzt jeden Tag in der Zeitung mit Schulden machen und in atemberaubenden Höhen. Wo kommt denn das Geld eigentlich her, hat der gefragt. Das kann er sich gar nicht vorstellen. Ja. Und letztlich ist es ja auch so, der Staat nimmt einen Kredit auf. Wenn der Staat eine Anleihe begibt, dann geht Deutschland an den Kapitalmarkt und sagt, hier, ich, Deutschland, brauche Geld und schneidet diese fantastischen Billionenbeträge in lauter kleine briefmarkengroße Häppchen. Da steht dann drauf, ich, Deutschland, zahle darauf 100 Euro zurück in 30 Jahren und bis dahin noch x Prozent Zinsen. Und weil Deutschland international als sehr, sehr kreditwürdig angesehen wird, in Klammern noch, weil wir ja in der letzten Zeit immer sehr treu unsere Staatsschulden auch zurückgezahlt haben und auch heute noch in der Welt als sehr seriöses und im Vergleich zu anderen Ländern, auch europäischen Ländern, noch nicht bis über beide Ohren verschuldetes Land wahrgenommen werden, glauben uns die Leute, dass wir in der Lage sind, das irgendwann zurückzuzahlen. Aber das ist heute, wenn man ganz ehrlich ist, ein bisschen der gute Glaube aus der Vergangenheit, von dem wir noch profitieren. Weil wir beide lesen in diesen Tagen die Zeitungen und was da gerade in Berlin verhandelt wird, da werden jetzt Schulden gemacht und Kredite aufgenommen für Projekte, um bei unseren Beispielen zu bleiben, wo man, glaube ich, durchaus ein Fragezeichen dran machen darf, ob das solche Projekte sind, die in der Zukunft geeignet sind, neue Überschüsse zu generieren. Ich glaube, wir beide sind jetzt auch noch im Bildungsbereich tätig und wir sehen beide jeden Tag in unserem Job große Probleme im Bereich Bildung. Darüber klagen wir ja oft genug unter uns. Ja. Sage ich, wenn das Milliarden wären, die wir in Deutschland dafür verwenden, unser Bildungssystem zu modernisieren, zu digitalisieren, vielleicht mit mehr Lehrern pro Schüler zu versehen, mit moderneren Schulgebäuden oder auch mehr Schulgebäuden zu versehen, dann könnten wir uns schnell darüber einig werden, dass es da eine Logik gibt, wo man sagt, okay, wir investieren heute in unsere Bildungsinfrastruktur in der Hoffnung, dass wir dann in 10 und 20 Jahren top gebildete junge Leute haben, die super rechnen und lesen und schreiben und so weiter können, und damit Wertschöpfung generieren, tolle Erfindungen machen, hochbezahlte Jobs haben, Produkte entwickeln, die wir verkaufen und exportieren können. Das hat ja Deutschland jahrelang getragen und reich gemacht. Ja. Also sagen wir, okay, Investitionen in Bildung, super Sache, machen wir. Anderes Beispiel, Investitionen in Agrardiesel, Mütterrente, und was weiß ich, Umsatzsteuerreduktion für Gastronomie. Fehlt mir jetzt gerade die Fantasie, um zu verstehen, wie aus diesen Dingen Projekte werden, die langfristig nachhaltig Beiträge leisten, damit wir die Schulden, die wir aufgenommen haben, um das zu refinanzieren, auch tilgen können.
Ja.
Das kann ich mir gerade gar nicht vorstellen, wie das funktioniert. Und das ist ja auch, was in den Zeitungen steht. Hier werden Schulden gemacht für sogenannte konsumtive Staatsausgaben. Das heißt, der Staat, der leiht sich einfach Geld, um damit zum Beispiel sein Sozialsystem zu refinanzieren. Ein Sozialsystem, von dem wir alle wissen, es ist völlig in Schieflage geraten.
Ja.
Das heißt, wir leihen uns einfach Geld, um die Löcher, die links und rechts um uns entstanden sind, zu stopfen. Und ob das funktioniert, da mache ich mir ganz, ganz große Sorgen, weil wir vergrößern damit faktisch das Problem. Ja. Heute ist dieses Finanzloch, was wir da vielleicht im Sozialsystem haben, 100. Dann leihen wir uns 100 Euro, um das Loch, das wir heute jetzt haben, zu stopfen. Dann haben wir mal die 100 Euro irgendwo her. Aber morgen müssen wir 120 Euro haben, um die zurückzugeben. Nur wenn wir heute ein Loch stopfen, das 100 Euro groß ist, wie sollen daraus morgen 120 Euro werden, die wir denen, die uns das Geld geliehen haben, zurückgeben? Ja, und wenn wir das in großer Dimension machen, wird irgendwann die Wahrheit ans Licht kommen, nämlich wir können das gar nicht so einfach zurückzahlen. Und dann wird uns auch keiner mehr Geld leihen. Dann wird der Kapitalmarkt als Regulator herkommen und sagen, nö, Deutschland, so machen wir das nicht. Du kriegst jetzt kein Geld mehr. Oder du kriegst kein Geld mehr für 2%, sondern nur noch für 4%. Das heißt, wir vergrößern das Risiko und wir verteuern dadurch auch den Preis für solche Schulden. Und damit verteuern wir auch den Preis für die neuen Schulen. Und das ist ein riesengroßes Problem, weil das ist ja nachher alles in einem großen Topf. Ja, Deutschland leiht sich Geld und setzt es nicht durchgängig in Projekte ein, die in diesem Sinne gute Schulden sind. Und das ist, glaube ich, eine ganz große politische Fehlentscheidung. Ein Unternehmen würdest du das nie erlauben. Also das kann ein Unternehmen auch machen, aber das macht das Unternehmen in der Regel nicht so lange, weil dann fällt es um und ist tot und ist insolvent.
Ja, ja.
Das passiert beim Staat nicht ganz so schnell, weil dann werden einfach die Gelddruckmaschinen angeworfen und dann wird wieder mehr Geld auf den Markt gehauen und dann müssen wir die 100 Euro zurückzahlen und wenn wir die nicht haben, dann drucken wir 100 Euro und drücken sie jemandem in die Hand.
Ja, die Phase gab es ja schon mal in Deutschland. Ja.
Genau.
Bisschen her, aber
nicht mehr so viel wert, die 100 Euro. Weißt du, das ist ein ganz schwieriger Teufelskreis, in dem wir uns da befinden. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir da heute die richtigen Entscheidungen treffen. Und ich glaube, und deswegen ist es ja ganz interessant, dass du die Frage gestellt hast, ich glaube, viele Leute, einfach qua Ausbildung, was ja auch überhaupt gar nicht schlimm ist, sind sich über die Tragweite dieser Entscheidungen, die heute getroffen werden, noch gar nicht so richtig klar. Und ich kenne auch viele Leute, daran erkenne ich das auch, die haben so, sie wollen keine Schulden haben, das fühlt sich für viele traditionelle Deutsche eher schlecht an.
Ja, genau, deswegen meine Frage nach den schlechten Schulden.
Ja, ich versuche den Leuten immer zu erklären, das ist überhaupt gar nicht schlecht. Ja? Ich habe ein Mietshaus gekauft, das ist hoch verschuldet. Und ich habe gar nicht die Ambition, das Mietshaus heute ganz schnell zu tilgen. Vielleicht vererbe ich irgendwann meinem Sohn ein verschuldetes Mietshaus. Da hat er auch gar keine Sorgen mit. Dann tilge ich halt ein bisschen, aber ich tilge nicht die ganze Schuld für dieses Mietshaus, weil noch ist es ja, und ich wette auch so ein bisschen darauf, dass der Wohnungsmarkt so angespannt bleibt und wir die Wohnungen, die da drin sind, immer gut vermieten können. Und wir haben indexierte Mietverträge, das heißt, wenn die Inflation hochgeht, dann erhöhe ich auch die Mieten. Das heißt, ich bin auch so ein bisschen geschützt, wenn die Inflation hochgeht und damit auch das Zinsniveau steigt, dass ich auch zukünftig die Kapitaldienste noch bedienen kann, durch dann höhere Einnahmen aus den Mieten. Hm. Das sage ich, das müsste eigentlich immer gut funktionieren. Und dann kann ich das ja auch wegen mir über Generationen abbezahlen. Das ist ja überhaupt gar nicht schlimm. Das ist etwas, da würde ich sagen, ist doch gut. Das sind doch gute Schulden. So baust du langsam Vermögen auf und ich mache trotzdem Zahlungsüberschüsse damit, ich verdiene ein bisschen Geld damit. Und wenn ich sagen würde, ich verzichte auf Schulden, dann hätte ich mir dieses Mietshaus gar nicht kaufen können, weil so viel Geld hatte ich gar nicht nebenbei im Tresor liegen, um das Haus sozusagen Cash zu bezahlen. Das hätte gar nicht funktioniert, dann hätte ich gar nicht diesen Vermögensgegenstand für mich und die Generationen, die nach mir kommen, aufbauen können. Insofern, wenn das Schulden sind, wo eine Substanz dahinter ist, wo ich tatsächlich in echte Vermögenswerte investiert habe, die mit einer hinreichend hohen Wahrscheinlichkeit auch Zahlungsüberschüsse generieren, ist es doch eine super Sache. Und das ist im Übrigen so ähnlich auch mit einem Privathaus. Weil viele Leute sagen, mein Privathaus, da will ich so schnell wie möglich mit den Schulden runter. Ich will gut schlafen und keine Schulden auf meinem Einfamilienhaus haben.
Klassisches deutsches Denken.
Genau. Das kann ich natürlich verstehen. Die Leute sollen alle gut schlafen, soll jeder machen, wie er will. Aber ich finde die Vorstellung, dass ich jeden Monat einen Betrag X an die Bank zahle, um mein Einfamilienhaus abzubezahlen, ist für mich kein großer Unterschied zu, ich zahle eine Miete, wenn ich eine Mietwohnung hätte. Das fühlt sich für mich jetzt nicht schlecht an. Es fühlt sich natürlich noch viel besser an, wenn das Haus mir gehört und ich nichts bezahlen muss, weder Miete noch Zins und Tilgung. Ja. Das ist bestimmt umso besser. Aber da sage ich mir, hör zu, das Geld, was ich spare jeden Monat, ja, das, was ich jetzt eben nicht vom Tresor oder vom Konto genommen habe, um das Haus zu kaufen, das lege ich vielleicht in Aktien an oder in andere Immobilien oder in was auch immer, ja, in Weine, Kunst oder Oldtimer, was auch immer ich naheliegend fände, das arbeitet in einer anderen Risikoklasse und wenn ich es geschickt anlege, produziert es ja auch noch Überschüsse für mich. Mhm. Und dann habe ich sogar mein Risiko am Ende ein bisschen gestreut. Das ist ja unter Umständen aus einer jetzt Kapitalallokation-Perspektive sogar ganz sinnvoll, weil ansonsten stell dir vor, du hast dein Einfamilienhaus, auf das du dein Leben lang gespart hast und das ganz schnell abgezahlt hast, und dann befindet sich das in einer kleinen Stadt, die hochgradig von der Automobilindustrie oder der Stahlindustrie oder der Kohleindustrie drumherum abhängig ist. Und wir denken ja hier in sehr, sehr langen Zyklen. Und auf einmal werden die ganzen Unternehmen dicht gemacht. Hm. Bei mir im Nachbarort stand heute riesengroß in der Schlagzeile. Das war ein sehr, viele Jahre sehr reicher Ort durch eine sehr starke Automobilzulieferindustrie. Da hat Faurecia jetzt ein paar tausend Stellen abgebaut. Das ist ein riesengroßes Problem, weil das wird sich, wenn das vielleicht der Nachbar von Faurecia auch noch eine ähnliche Entscheidung trifft, dann wird sich das auch auf die Struktur des Ortes und damit auch auf die Werte dieser Immobilien auswirken. Und die Leute, die da noch viele Schulden drauf haben, für die ist es vielleicht nicht so besonders toll. Hm. Ja, insofern, es gibt gute und schlechte Schulden, ja, wenn man das so formulieren möchte. Gute Schulden sind hinterlegt mit sozusagen werthaltigen Vermögensgegenständen, die in der Lage sind, Wertschöpfung in der Zukunft zu generieren. Das ist praktisch eine Zukunftsinvestition, die ich mit diesen Schulden investiere, die es mir erlaubt, die Zinsen zu zahlen, den Geldbetrag, den ich mir geliehen habe, als Tilgung zurückzuzahlen und im allerbesten Fall vielleicht sogar noch einen kleinen Überschuss zu machen. Das ist super. Dann ist Fremdkapital toll. Meine Studenten lernen vom Leverage-Effekt, den man da nutzen kann, ein Hebeleffekt, der sich sehr, sehr positiv auf meine Vermögenswerte, auf meine Vermögensallokation auswirken kann. Schlechte Schulden hingegen sind Schulden, die ich benutze, um damit laufenden Konsum zu konsumieren, den ich mir, wenn ich ehrlich bin, vielleicht gar nicht so leisten kann. Wenn ich sage, oh, ich würde jetzt so gern auch mal nach Mauritius in Urlaub fahren, habe aber leider gerade keine 5.000 Euro auf dem Konto und ich nehme einen Kredit auf, um mir das einmal zu gönnen, ja, dann womöglich kann ich mir das gönnen und muss danach halt 2-3 Jahre einen Gürtel enger schnallen. Das ist ja eine Entscheidung, die man treffen kann.
Ja.
Aber dann muss ich auch sicher sein, dass das funktioniert mit Gürtel enger schnallen und dass ich nicht zwischendurch meinen Job verliere oder berufsunfähig werde und dann das eben zukünftig nicht mehr ganz sicher aus meiner Arbeitskraft schöpfen kann. Oder wieder im Unternehmen beziehungsweise im Staat. Das Unternehmen macht Verluste. Ich habe tatsächlich gerade ein Unternehmen, was ich berate, was das gemacht hat. Das hat gedacht, na ja, das ist jetzt halt die Krise, das ist so Corona und dann Ukraine, das läuft jetzt halt gerade mal schlecht. Und die haben negative Cashflows generiert und haben diese Cashflows, diese operativen, echten Liquiditätsverluste durch Kredite refinanziert. Und die Banken waren auch verwöhnt. Die haben das am Anfang, haben die Banken das wahrscheinlich sogar so ähnlich gesehen und haben gesagt, ja, das wird schon wieder besser. Das ist ja eigentlich so ein Hidden Champion Unternehmen. Das ist doch alles ganz toll. Nur jetzt warten alle auf ganz toll und es passiert einfach nichts. Aber die Schulden müssen trotzdem zurückgezahlt werden und dieses Unternehmen steht gerade an einem sehr, sehr steilen Abgrund. Hm. Das heißt, das Unternehmen hat operative Verluste mit Krediten, mit Pump auf die Zukunft finanziert und droht jetzt umzukippen. Und das, was Deutschland gerade diskutiert, ist in manchen Aspekten womöglich sowas Ähnliches. Anstelle, dass wir uns jetzt hinsetzen und sagen, wir gucken mal, wie bei dem Hidden Champion, von dem ich eben berichtete, ob unsere Produkte die richtigen sind, ob unsere Kostenstruktur die richtige ist, wo können wir sparen, wo können wir Effizienzgewinne machen, können wir vielleicht in der Administration was abbauen, können wir anders produzieren, einfach um die operativen Liquiditätsengpässe zu überwinden. Das muss man sich zuerst fragen, ja, aber das genau das Gleiche machen wir im Staat auch nicht. Ich glaube, wir können schnell darüber Einigkeit erzielen, dass wir große Defizite in der Effizienz unseres Staatswesens haben. Dass wir große Probleme bei einem in Schieflage geratenen Sozialsystem haben. Und zu sagen, diese Probleme lösen wir, indem wir einfach unseren Kindern Schulden vor die Tür schmeißen und jetzt aber erstmal so schön weiterleben wie bisher und keiner merkt's, weil wir decken die Löcher einfach mit Schulden zu. Ich glaube, das ist keine gute Entscheidung. Das würde die Sparkasse nicht mitmachen. Da gibt's eine Instanz, die hängt oben drüber, die macht nicht mit, die sagt nein. Und diese Instanz, glaube ich, die fehlt gerade in Deutschland, weil es gibt eine neu gewählte Regierung, die eigentlich versprochen hat, genau diesen Fehler machen sie nicht. Und das Erste, was sie machen, ist, ein riesengroßes Schuldenpaket hinzulegen mit genau diesen Elementen. Und das macht mir ein bisschen Angst.
Ja. Also, sortieren wir mal. Das war klassische Vorlesung. Zwar keine 90 Minuten, aber der komplette Ritt dadurch, wunderbar. Nee, da waren ja alle Aspekte drin. Deswegen habe ich jetzt auch gar nicht dazwischen gegrätscht. Aber lass uns mal so ein paar Punkte jetzt vielleicht noch mal rauspicken. Du hast jetzt ja schon immer drei Aspekte, ne? Die private Schulden oder Privatkredite, dann die unternehmerische Seite und am Ende Staat. Lass uns die Kette noch mal einmal durchgehen. Also du hast ja schon klar gesagt, ne? Also Kredite für Privatvergnügen, das sind schlechte Schulden. Jetzt ist ja der Deutsche, wenn man jetzt mal so dieses klassische Klischeebild nimmt, das hast du ja gerade auch schon erwähnt, jemand, der sagt, ich möchte gerne, dass mein Häuschen am Ende meiner wenn ich in Rente gehe, möchte das Haus abbezahlen. Das ist ja so der klassische Weg, wie das viele machen, die sich Eigentum kaufen, ob das Wohnung oder Haus ist, sei mal dahingestellt. Andere Länder machen das ja anders. Also wenn du guckst in der Schweiz, in Luxemburg, aber auch in Großbritannien und in den USA auch so, da ist ja viel mehr Eigentum und viel weniger Mietverhältnisse. Ja. Da sind die Leute ja viel entspannter, die sagen, ja gut, ich miete mein Haus bei der Bank.
Ja, genau, das ist, was ich eben sagte, genau.
Aber hast du eine Idee, wo diese kulturellen Unterschiede herkommen, dass der Deutsche oder, wenn wir dann in diesen Klischees bleiben, der Schwabe, als der sparsame Schwabe, warum das in der deutschen Kultur so fest sitzt? Ist das noch ein Nachläufer dieser großen Inflationskrise 1923? Ich glaube, das ist ja quasi so die Kernschmelze der deutschen Wirtschaftskraft gewesen.
Ja, das und dann natürlich Währungsreformen nach dem Krieg, ja, wo die Leute irgendwie das Gefühl haben, wahrscheinlich ihnen wurden Dinge genommen oder so und die wollen nicht, dass mir irgendeine Bank irgendwas nehmen kann. Hm. Aber ich glaube vor allem, du hast es ja eben schon gesagt, es ist tatsächlich ein kultureller Unterschied, der sich im Übrigen nicht nur auf Immobilien, sondern auch auf Aktien bezieht. Das ist immer ganz interessant, das können die Leute meistens gar nicht glauben, aber im Durchschnitt sind die Griechen und Spanier und Franzosen und Italiener vor allem viel, viel reicher pro Person als die Deutschen, weil sie ein wesentlich höheres Vermögen in Immobilien und Aktien haben und dadurch viel besser inflationsgeschützt sind und sozusagen weniger verschuldet sind. Also da gibt es eine ganz andere Kultur, die mit Sicherheit auch ein Bildungsdefizit als Ursache hat, weil die Leute das bei uns einfach gar nicht können und das in der Familie schon so nicht gelernt haben, sondern dass vielleicht den Leuten auch von zu Hause eingeimpft wird, nee, keine Schulden, ist nicht gut. Ja, mich fragen das ja auch Studenten, die das von ihren Eltern und Großeltern erfahren und sagen, ja, komm Leute, aber Schulden sind doch eigentlich schlecht und so weiter. Ich merke richtig, wie da eine nicht sehr moderne Vorstellung ist. Geh mal nach Skandinavien, da ist es völlig normal, da kauft sich jeder, die mieten keine Wohnung, die kaufen eine Wohnung und wenn sie umziehen, verkaufen sie wieder. Mhm. Und da gibt's auch ein funktionierendes Banksystem, was das ganz unkompliziert handelt, weil es einen flüssigen, sich ständig drehenden Markt gibt. Also ich glaube, das ist oftmals ein Bildungsdefizit. Einfach die Leute haben Angst vor Dingen, die sie nicht so gut kennen.
Aber das könnte man ja ändern, weil es gibt ja immer wieder so Ansätze oder Ideen zu sagen, wir müssen das Thema Finanzen, Grundlagen, Betriebswirtschaft in die Schulen bringen, denn da ist es ja kein Thema. Ne? Du hast, nenn es jetzt mal in den geisteswissenschaftlichen Fächern, da hast du dann Erdkunde, Politik, Sozialwissenschaften, Geschichte, aber da kommt ja kein Thema Wirtschaftssystem rein. Das ist, also ich kenne das hier bei der Schule meiner Tochter. Das sind dann Eltern, die da mal so ein, zwei AGs anbieten, wo die Oberstufenschüler mal für, weiß ich, eine Doppelstunde hingehen können oder erzählt dann halt ein Vater oder eine Mutter, wie das funktioniert. Aber das reicht ja.
Ja, das reicht nicht.
Wir haben jetzt im Vorfeld gerade eben vor dem Podcast habe ich dir noch eine Frage gestellt. Da ging es ja um das Thema Cashflow-Berechnung für eine Kommune, weil ich ja von dir wissen wollte, habe ich das richtig gerechnet oder ist da wohl noch ein Gedankenfehler drin? Das ist ja alles nicht schwer und mit Excel lässt sich sowas ja dann auch relativ schnell berechnen, denn jetzt sage ich als Physiker immer, es ist normal und geteilt. Ihr nennt es als Betriebswert immer nur ein bisschen anders, weil ihr sagt, das sind Erlöse und Aufwendungen und Kosten. Das werfen die Studis ja auch gerne mal durcheinander und das merke ja selbst ich als Nicht-Betriebswirt, dass die einfach an der Stelle häufig nicht sauber arbeiten, weil sie, also nicht, weil sie es nicht wissen, sondern also behaupte ich jetzt mal, keinen Bock haben, sich damit auseinanderzusetzen, weil es denen nicht so richtig Spaß macht. Mhm. Aber trotzdem ist es ja nicht so schwer. Also zumindest die Grundlagen habe ich mir mit deiner Assistenz ja tatsächlich dann auch aneignen können. Und Gott, jetzt kann ich mit Zahlen ein bisschen umgehen, aber trotzdem.
Das ist null Raketentechnik, Henrik. Null.
Ja, das ist nur Exponentialfunktion. Mehr ist es nicht.
Ich meine, nächste Woche fängt wieder Semester an. Erste Stunde in FINA. Da versuche ich die Leute zu motivieren und sage, Leute, ihr müsst das Fach hier, meine Hypothese ist, ihr müsst da alle euch total drauf freuen. Das muss euch super spannend vorkommen, weil ihr wachst in eine Generation rein, wo heute schon klar ist, eure Rente ist nicht sicher. Ihr werdet nicht mehr viel Rente bekommen. Das heißt, ihr müsst, ob ihr wollt oder nicht, wenn ihr irgendwie euren Lebensstandard später halten wollt, müsst ihr euch mit Kapitalanlagen beschäftigen. Ihr müsst es verstehen, sonst werdet ihr da keinen Spaß haben später. Und deswegen denke ich, es ist meine Arbeitshypothese, die müssen doch an meinen Lippen hängen.
Aber ja, wenn ich dann in meinen Vorlesungen sage, pass mal auf, ihr habt doch bei Camlot in Investitionen, Finanzierung, habt ihr das doch gelernt, ihr kennt die Begriffe, dann gucken sie immer, grinsen so ein bisschen oder gucken beschämt auf den Boden und sagen, Leute, ihr müsst mir jetzt gerade sagen, wie der Begriff heißt, den habt ihr gelernt, nicht ich.
Und also, dann sagen sie, hat der Camlot nie gemacht.
Nee, die sagen, nee, das hat er gemacht. Aber allein der Begriff der Investitionskosten, ne? Ich meine, da rollen sich jetzt ja bei dir und allen Experten die Fingernägel auf, zu Recht, weil das ja keine Investitionskosten sind. Das wäre so, als ob einer, da kriege ich immer die Krise, wenn einer sagt, Energieeinheit ist Kilowatt pro Stunde. Ne? Auch da springe ich mit gedanklich, mit gestreckten Beinen ins Auditorium. Mache ich nicht, darf ich nicht, soll ich nicht. Müsste ich aber. Nur das Gleiche müsstest du ja tun. Zumindest mit Kreide schmeißen, wie das früher in der Schule ja mal üblich war. Aber Abschluss zu dem Aspekt noch. Wie lässt sich denn da ein kultureller Wechsel hinkriegen? Denn also diese Diskussion, aus meinem Elternhaus habe ich es auch nicht mitbekommen. Da war Geld nie ein Thema. Ne? Also meine Eltern haben für mich ganz klassisch noch so ein Sparbuch und so eine Lebensversicherung abgeschlossen. Also das Allerlangweiligste und auch Unattraktivste, was du machen kannst. Immerhin irgendwas, aber trotzdem, das ist ja nicht wirklich sexy. Mhm. Wie kann man das denn hinkriegen? Denn an den Hochschulen ist es zu spät. Da sollen die sich ja spezialisieren. Also es muss eigentlich, damit wir das als Allgemeinwissen haben, in die Schulen, und zwar eigentlich auch nicht Oberstufe, dass es dann nur diejenigen mitbekommen, die Abitur machen, sondern alle. Also heißt, brauchen wir ein Fach ab der Mittelstufe Wirtschaft.
Ja. Also ja, ich glaube sogar, das haben wir beide schon mal besprochen. Unbedingt. Wir müssen den jungen Leuten das beibringen und im Zweifelsfall müssen die es dann auch noch ihren Eltern beibringen, damit das durch die ganze Gesellschaft diffundiert.
Ja.
Und damit die Leute alles verstehen, das betrifft ja nicht nur das Einfamilienhäuschen oder das Aktienpaket, was ich mir anspare, sondern das betrifft vielleicht auch meine erfolgsabhängige Vergütung, die ich dann mal bekomme, wenn ich studiert habe, einen coolen Managerposten habe. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich erfolgsabhängig vergütet werde, hoch. Auch das muss ich einschätzen und beurteilen können. Und es ist auch total wichtig, um die richtige Wahlentscheidung treffen zu können. Um einschätzen zu können, ob das, was jetzt zum Beispiel bei uns gerade passiert, ob das richtig oder falsch ist.
Zweite Frage, wenn wir zu den Unternehmen gehen. Wir haben ja schon mal das Thema Startups und Gründen und solche Sachen besprochen. Das ist also ein ganz schwieriges Feld, weil diese neuen Unternehmen haben ja einen sehr hohen Kapitalbedarf. Also die erste Finanzierungsrunde, wenn es so gerade losgeht, da kommst du ja noch ganz gut ans Geld, aber vor allem in Deutschland haben wir eine große Herausforderung, in die zweite Runde zu kommen. Meine Frage ist aber eher, wenn ich jetzt mal an diese großen, weltweit bekannten Startups denke, und im Moment nehmen wir jetzt mal OpenAI als die KI-Firma mit ChatGPT, in aller Munde, ich sag mal im Moment das beste KI-Produkt für die breite Öffentlichkeit, für Unternehmen am Markt. Wenn wir sehen, Tesla war ja auch mal ein Startup, ne? Also es ist noch nicht so lange her, dass da der Vorstandschef von Volkswagen gesagt hat, dieses neue Autounternehmen Tesla interessiert mich nicht, die sind so schlecht und verbrennen Geld, die werden niemals eine ernsthafte Konkurrenz für Volkswagen. Haha. Jetzt, genau, jetzt Frage an dich, das sind jetzt ja Hochrisikoinvestitionen. Also OpenAI verbrennt im Moment immer noch Milliarden. Die haben perspektivisch noch keinen Weg zu sagen, und dann verdienen wir mal Geld. Wie funktioniert das, dass die trotzdem Kredite von Investoren bekommen? Die kriegen sie ja nicht von der Sparkasse.
Nee, weil die machen ja genau diese Projektüberlegung. Ja? Ich stecke heute Geld rein. Vielleicht muss auch, du erinnerst dich an mein plattes Uber-Beispiel. Ja? Ja. Vielleicht weiß das auch noch nicht jeder. Vielleicht braucht es ein Jahr, bis ich rumgesprochen hat. Oh, hier kannst du Ubern. Und genau diese Überlegung haben wahrscheinlich auch die Investoren in OpenAI, dass sie sagen, okay, wir helfen denen jetzt, einen relevanten Marktanteil und eine veritable Technologie zu entwickeln. Wir investieren da rein, weil in 2, in 5, vielleicht auch erst in 10 Jahren, denk an manche Medikamentenentwicklung oder so, die irre lange Vorlaufzeiten haben, kommt daraus aber sowas Überzeugendes, dass die dann locker unser Geld zurückzahlen können und auch noch Überschüsse darüber hinaus.
Ja.
Ja, und das ist ja bei ganz vielen Startups die Idee, weißt du, du investierst in 5 Startups, wissend, dass 4 davon sterben. Mhm. Aber dass eins vielleicht sich so verrückt toll entwickelt, dass es die ganzen sozusagen in den Sand gesetzten Beträge der anderen 4 kompensiert und noch das eigeninvestierte Geld und darüber hinaus noch einen tollen Überschuss. Ja. Das muss man sich halt vorher im Rahmen eines Projektplans anschauen und die Risiken sehr, sehr sorgfältig beurteilen. Dafür ist es auch wichtig, und das knüpft ein bisschen an die Frage an, auch Geschäftsmodelle zu verstehen. Du musst ja das Geschäftsmodell von einer Firma, die Software für künstliche Intelligenz herstellt und vertreibt, das muss man ja verstehen, und da muss man in die Glaskugel, in die Zukunft gucken und sagen, okay, wo wird das denn alles Anwendung finden und wo kann man damit denn überall Überschüsse generieren? Und das ist natürlich nur ein Businessplan, nur in Anführungsstrichen, der nie 100%ig wahrscheinlich passt, ja. Aber man muss sich ganz strukturiert und systematisch überlegen, aus welchen Quellen kommen denn die zukünftigen Überschüsse und mit welchem Risiko ist jede dieser Quellen behaftet und mit welchen Chancen auch.
Ja. Dann letzte Frage, gehen wir zur dritten Säule der Staatsschulden. Also die Europäische Union sagt ja 60% Staatsverschuldung bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt. Das ist so eine Zielkerngröße, das erfüllt, glaube ich, in der Europäischen Union von den größeren Nationen keine. Also jetzt mal Frankreich, Italien, Deutschland, Großbritannien ist zwar raus, aber die können wir auch grundsätzlich mit reinnehmen. Also die sind da alle weit drüber. Deutschland ist da sogar noch relativ gut. Wir haben im Moment eine Staatsverschuldung, die liegt so im etwas über 60%.
Also immer genau, wir sind da noch gut im Rennen.
Genau. Also deswegen sagtest du ja gerade auch richtig, ne? Deswegen kommen wir immer noch gut an Kredite, weil klar ist, Deutschland kann die bedienen, auch wenn jetzt im Moment politisch diese Konsumverschuldung angestoßen wird, weil wir mit Mütterrente und vor allem jetzt, also mit dieser Gastronomie, Mehrwertsteuerreduktion, das sind oder wirkt eher wie Wahlgeschenke, als das kurbelt die Wirtschaft an. Denn die Idee muss ja sein, wenn ich die Schulden zurückzahlen will in 5, in 10 Jahren, also die Anleihen bedienen will, brauche ich ja eine Steigerung der Wirtschaftskraft des Landes. Denn darüber geht es ja, wenn ich mehr Steuereinnahmen habe, um die Schulden zu bezahlen. Das geht ja nur, wenn die Wirtschaft wächst. Und zwar Unternehmen mehr Steuern zahlen können, aber auch die Bürgerinnen und Bürger, ohne dass wir jetzt die Steuern erhöhen, sondern einfach, wir haben einfach eine höhere Wirtschaftsleistung und können damit dann die Schulden bedienen. Aber jetzt die Frage, und damit sind wir, geht's wieder in den Randbereich des Polit-Podcasts. Warum macht jetzt die neue angehende Bundesregierung wieder diesen Fehler? Das ist, die sind ja eigentlich nicht doof, oder ist das, wir wissen es nicht und wir können es auch nur mutmaßen, aber die haben jetzt ja 4 Jahre Zeit bis zur nächsten Wahl. Das heißt, die müssten ja Stand jetzt nicht sofort Wahlgeschenke verteilen. Warum setzen die nicht, wie sie es eigentlich angekündigt haben, konsequent auf Infrastrukturschulden, Investitionen in Forschung und Bildung? Habe ich gedacht, super, endlich habt ihr das mal erkannt, aufgeschrieben in euer Papier, Vollgas. Oder halt in die Infrastruktur, Gebäude, Straßen, Schienen, Brücken, whatever, damit einfach die Wirtschaft wieder besser läuft. Ob jetzt Schulden in Verteidigung und Rüstung, gut, auch das steigert die Wirtschaftskraft in einem bestimmten Feld, kann man gut oder schlecht finden, ist vielleicht gerade mal der Zahn der Zeit. Aber warum entscheiden sich diese politischen Vertreterinnen und Vertreter so falsch? Denn um die herum kann es jetzt ja, also wird es ja auch gute und kompetente Berater geben. Also, mir erschließt es sich nicht.
Ja.
Wir können ja auch nur mutmaßen.
Am Ende geht es da um Kurzlebigkeit. Ja, die wissen ja, in 4 Jahren, jetzt sind sie mal 4 Jahre am Start. Ich glaube, es wird auch ausgenutzt, dass die Leute das, was wir gerade diskutieren, überwiegend gar nicht verstehen, weil sie halt zu wenig relevante Bildung haben in diesem Bereich und weil die Politiker halt einfach gefallen wollen. Die wollen ja den Wählergruppen gefallen und wollen gelobt werden. Und gelobt wird man in der Regel von den vielleicht weniger reflektierten Menschen, wenn es mehr Geld auf dem Konto gibt. Man, davon lebt ja die SPD seit vielen Jahren. Die sagt halt einfach, Mensch, die Reichen, die müssen jetzt mal langsam auch zur Kasse gebeten werden. In Klammern, die bezahlen ja schon die ganze Party. Da müssen wir halt mal noch mehr machen. Das gefällt natürlich den 90% der dann sogenannten, je nachdem, wie man das betrachtet, nicht Reichen gut. Und da sagen die, ja, genau so gehört das. Und dann wählen wir die mal, ja, ohne Rücksicht auf Verluste. Und da es viele Leute sozusagen, viele alte Leute gibt, die auch wählen gehen, sagen, da müssen wir uns halt mal was überlegen, was die alten Leute happy macht. Und das heißt, auf keinen Fall gibt's Einschnitte bei den Renten und dann machen wir noch Mütterrente und so weiter und so fort. Und das finden die Leute gut, weil dann haben sie mehr Cash auf dem Konto oder zumindest versprechen sie sich das davon und sagen, die haben recht, die müssen wir wählen. Ich glaube, das ist wirklich wesentlich simpler, als wir uns das vorstellen. Da werden einfach so wischiwaschi Stimmen gekauft. Hauptsache, ich werde wiedergewählt.
Ja, aber mich wundert jetzt so ein bisschen, die nächste Wahl ist ja unter regulären Umständen, wenn die Regierung nicht wieder zerbricht, in 4 Jahren. Ja, also man weiß es nicht, aber gehen wir jetzt mal vom Besten aus. Jetzt über den Teich, auch wenn da die Situation sicherlich eine ganz andere ist. Aber Trump rasiert im Moment alles. Das hat er vorher angekündigt, dass er das so macht. Aber da werden im Moment keine Wahlgeschenke verteilt, sondern brutal. Er agiert mit Zöllen, da sagen jetzt so große Ökonomen und Volkswirte auch, Zölle ist langfristig nicht gut. Wenn du guckst, der Dow Jones ist jetzt seit Amtsantritt von Trump, hat er auch massiv an Wert verloren. Mhm. Also der ist von 44 auf 40.000 Punkte raus und alle, jetzt auch aus der Hörerschaft, die irgendeinen weltweiten ETF zum Beispiel haben, haben wahrscheinlich jetzt auch mal sich eingeloggt und gedacht, oh Gott, wo ist denn mein ganzes Geld hin? War natürlich dieser MSCI, dieser Weltfonds stark amerikanisch geprägt ist und Dow Jones und auch alle anderen Aktienindizes in den USA haben massiv nachgegeben. Ohne dass klar ist, ob das jetzt wieder besser wird oder wo die Reise hingeht oder ob die da weiter rasieren. Aber dem Kameraden ist komplett egal, was der Rest sagt. Der macht einfach. Und verteilt keine, also an der Stelle keine Wahlgeschenke.
Ich glaube, es ist schon sehr populistisch auch. Ja? Der erzählt ja zumindest hier alles für Amerika und America first. Mhm. Und da gibt es natürlich auch genug Leute, die sagen, genau so gehört das, jetzt gehört mal Amerika zuerst an die Reihe. Und und deswegen wird es da auch viele, dann im Zweifelsfall auch weniger reflektierte Leute geben, die sagen, na, das ist doch genau richtig. Aber wie du richtig sagst, die Wirtschaft die damit umgehen muss nachher mit irgendwelchen Zöllen. Und das hat ja auf ganze Wertschöpfungsketten teilweise erhebliche Auswirkungen. Das erscheint ja nicht alles bis zu Ende gedacht, was die da gerade veranstalten. Die merken natürlich, was es auch für Probleme für Wertschöpfungsstrukturen in Amerika mit sich bringen kann. Und deswegen gehen die Dow Jones oder wer auch immer was für Kurse nach unten. Und deswegen meldet der Kapitalmarkt erste Skepsis an.
Ja, das, also, und da sagen Ökonomen ja relativ klar, also dieses America First Konzept, das kann, das ist auf Jahrzehnte muss es ja anlegen, wenn du sagst, du willst die Industrie wieder in die USA holen oder bin ich davon, dass die gar nicht die Leute haben, ähnlich wie wir in Europa. Also da bin ich mal gespannt, aber da hat man jetzt nicht so das Gefühl, dass da jetzt die, also auch die machen massiv Schulden, aber die jetzt hier in Deutschland, die Bundesregierung scheint ja, wie du gerade sagtest, so ein bisschen gefallen zu wollen, eigentlich ja ohne Not. Also, dass wir dieses Sondervermögen und die Ausnahme von der Schuldenbremse brauchen, haben wir ja auch schon diskutiert, keine Frage. Aber nur für die guten Schulden. Und jetzt ein Herr Merz kommt ja auch aus der Finanzwelt. Ja. Also, der war ja bei BlackRock. Das heißt, der versteht doch eigentlich das Finanzsystem. Also, ja gut, ohne jetzt, dass wir jetzt weiter mutmaßen, lassen wir es mal offen, warum diese Entscheidungen jetzt so getroffen werden, wie sie getroffen werden. Aber sie sind für die Zukunft hier in Deutschland fatal und lösen keine Probleme. Und wenn das jetzt nur ein bisschen ist, also ich habe jetzt keine Zahlen vor Augen, wie teuer jetzt diese Umsatzsteuerreduktion für die Gastronomie ist. Wenn das jetzt 2 Millionen sind, kann man sagen, komm, verteil die Geschenke. Das ist, geht im Rauschen der Milliarden, hunderte Milliarden unter. Bei der Mütterrente, ne, das ist ja so eine Langfristschuld, die da entsteht, die wir dann begleichen müssen, die ja sowieso auf das sich stark neigende Rentensystem dann auch noch oben drauf kommt. Also es bleibt zu hoffen, dass die da vielleicht im Moment nur politisch taktieren, damit es dann, damit die neue Bundesregierung dann auch handlungsfähig ist und dass sie sich dann vielleicht doch mal zusammenraufen und sagen, so, und jetzt mal nur gute Schulden und nicht konsumtive Staatsschulden umzugefallen. Das bleibt zu hoffen.
Henrik. Bleibt zu hoffen für unser Land, ehrlich.
Dann hoffen wir mal weiter. Wir sind ja mittendrin. Wir geben es unseren Studis weiter. Das mache ich dann auch mit der technischen Sicht auf die Dinge, aber ich empfehle denen auch immer, Infina zu lieben. auch wenn jetzt wir haben ja doch einige aus der Studierendenschaft, nicht nur von uns, die uns zuhören. Und da muss ich, sage ich jetzt als Physiker und Professor für erneuerbare Energien, technische Lösung immer super, am Ende Strich drunter, Eurozeichen, das müsst ihr können, denn darauf guckt die Welt und nicht, ob eure Kernfusionslösung, die ihr euch ausgedacht habt, super klingt. Kriegt er nicht, weil kein Geld verdienbar ist. Von daher, Christian, ich danke, dass du wieder mit dabei warst.
Sehr gerne.
Für den Einblick und bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Tschüss. Ciao. Ja, vielen Dank an Christian für diesen Einblick und ja, auch eine kurze Vorlesung in das Thema gute und böse Schulden. Wir starten in der nächsten Woche eine kleinere Reihe zum Thema künstliche Intelligenz. Wir haben ja in dem Podcast hier schon ein paar Mal das KI-Thema besprochen. Was tatsächlich fehlt, ist mal eine Einführung in die Grundlagen der künstlichen Intelligenz. Also was ist KI überhaupt? Wie kann man künstliche Intelligenz definieren? Wie kann man sie bestimmen? Was unterscheidet künstliche Intelligenz von menschlicher Intelligenz? Das gucken wir uns in der nächsten Woche genauer an und dann im 2-Wochen-Takt dann nochmal so ein paar Anwendungsbeispiele zur KI in Unternehmen, in Hochschulen und so weiter mit so ein paar gängigen Tools. Das wird jetzt dann eine kurze Reihe, haben wir auch schon ein paar Mal ja gehabt hier in dem Podcast. In 2 Wochen geht es dann auch wieder weiter mit Christian Kamlott und mir. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.